Hallo und herzlich willkommen zur Schatzmeisterfolge 29. Und ist ja schon wieder ein bisschen her, aber wir haben es jetzt mal wieder geschafft, uns zusammenzufinden. Und wollen wir mal drauf schauen, jetzt einmal, wie das erste Halbjahr lief. Und Luis, du hast ja gesagt, aktuell sind ja die Börsen so ein bisschen ja, euphorisch. Und da wollen wir mal schauen, ob das denn wirklich Bestand hat oder wie wir den Markt aktuell sehen. Und ja, auch die 29. Folge wird präsentiert von Income Shares. Und Income Shares bietet euch eine Generation von ETPs mit monatlichen Dividenden und Ausschüttungsrenditen von 6% und mehr. Ja, ist ideal für alle, die auf regelmäßige Einkommen setzen, so wie wir das ja auch tun. Und die Produkte, die basieren auf bewährten Optionsstrategien, Covered Calls und Cash Secured Puts. Ich glaube, die haben jetzt sogar viele Produkte umgestellt auf die Secured Puts. Und alle sind auch ziemlich einfach über die Börse handelbar. Ja, alle Infos und Prospekte und die wichtigen Renditehinweise, Risikohinweise, die findet ihr auf incomeshares.com. Und ja, ich habe selbst ein Produkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Alex, du sicherlich, glaube ich, nicht. Luis, du vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe den Gold Plus Yield ETP und der hat immerhin seine 11% bis jetzt geschafft. Halbes Jahr ist rum. Wollen wir mal gucken, wie weit es da noch geht.
Und ganz neu, 0DTE. Produkte, die kommen dir auch sehr entgegen, Lars, mit exorbitant hohen Ausschüttungsrenditen.
Ja, 40 bis 50% habe ich gesehen, aber die sind noch nagelneu. Ich weiß jetzt nicht, ob das
Ja,
dann
ja.
wirklich haltbar ist.
Nein, es wird sich einpendeln, aber das finde ich schön, dass auch diese Strategie abgedeckt wird über Sammelanlagen, dass man das hier investieren kann und dass sie letztendlich das EU-konform machen, was an den US-Börsen schon seit langem handeln kannst, aber da kommen wir sicherlich im Laufe der Folge auch nochmal drauf.
Ja, ist so ein bisschen wie, also erst war ja Covered Calls, die jetzt durchs Dorf getrieben wurden und 0DTE ist jetzt auch so gefühlt das, was überall aus dem Boden sprießt. Also ist ja nicht der einzige Fonds, aber wir jetzt auch schon einige gesehen. Ich glaube, du hast das alles publik gemacht, oder? Also erst hast du mit Covered Calls angefangen und jetzt mit 0DTE und auf einmal sprießen die Fonds aus dem Boden. Also da ist ja scheinbar System dahinter.
Ich sehe einen zusammen.
Ja, gut. Aber wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht erzählt ihr erstmal ein bisschen, ja, wie geht's euch und was bei euch so zuletzt los war. Ich glaube, der letzte Stream, der war irgendwie im April, wenn ich richtig gesehen
Februar
habe.
Oder Januar, keine Ahnung,
Nee,
dieses Jahr schon.
April, ja.
Ja, ihr habt ja mal nicht so viel Zeit. Deswegen freue ich mich auch, dass wir uns mal wieder treffen. Jetzt nicht ganz so live, aber ich bin jetzt hier, wie ihr sehen könnt, nicht mehr in Thailand. Laubbäume und Bewölkung ist halt Deutschland. In Brandenburg bin ich hier noch ein paar Tage, dann bin ich auch schon wieder auf dem Rückflug. Waren wir jetzt gut, stopp, 5 Wochen, plus eine Woche, also 6 Wochen waren wir ungefähr hier. Kann man mal machen. Urlaub in Deutschland ist jetzt nicht so mein Favorit, aber gut, Familie geht vor. Und wir haben auch ein bisschen gesehen hier in der Gegend und überall waren wir ein bisschen rumgefahren. Ja, ansonsten bin ich eigentlich mit dem Börsenjahr ganz zufrieden, weil du gerade gesagt hast, irgendwie 11%. Was war das, ein Gold-ETF oder was?
Ja, genau.
Weil meine Goldminen sehe ich jetzt gerade hier, haben dieses Jahr eigentlich zwischen 60 und, wo ist die letzte? Letzte finde ich jetzt nicht hier, zwischen 60 und 28% gemacht dieses Jahr. Bin ich eigentlich sehr zufrieden. Sind alle fünf in meinen Top 10 seit, also Stand heute, ne? Was haben wir heute, den 7. August? Also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Bin ich sehr zufrieden. Und es war jetzt nur die Performance in Prozent, aber in absoluten Zahlen sind die auch, weil die alle hochgewichtet sind in meinem Depot, sehr gut. Und ich glaube, es liegt jetzt nicht nur an Trump, seinem Zollkrieg, der irgendwie sich auch ewig zieht und am Ende mehr so ein Popcorn-Shows. Jeden Tag wartet man auf irgendwelche Infos, was da so kommt. Dann irgendwie fasst man sich da nur noch an den Kopf. Aber gut, wenn es in Summe irgendwie läuft. Also ich wollte mal gucken, ich bin gerade bei 9,2%. Also ja, wenn es am Ende des Jahres noch ein bisschen so weitergeht, bin ich super zufrieden.
Das ist ja schon ganz ordentlich, ja. Und du setzt ja auch nur auf Dividendenaktien, ne? Ansonsten hast du ja gar nichts
Eigentlich
anderes.
nur Dividendenaktien, ja. Selbst die Minenwerte sind ja Unternehmen mit Dividende. Also ich habe keine Fonds, keine ETFs oder was ihr alles aufgezählt habt dort. Ja, also ich möchte schon gern Performance und Ertrag haben und nicht nur Cashflow. Also ne, habe ich beides, aber ich würde jetzt nicht alles nur für Cashflow hergeben, sondern die Gesamtperformance ist mir schon wichtig.
Hast du da ein bestimmtes Ziel, wo du immer hin willst oder was du pro Jahr sehen willst? Also ich meine, bei mir ist es ja so, ich bin ja mit zwischen 5 und 10% bin ich völlig zufrieden eigentlich, mehr brauche ich gar nicht.
Ein Zielwert habe ich nicht. Ich schaue halt, was der Markt so abwirft. Und wenn ich sehe, der Markt hätte 15%, 20% gemacht, dann ärgere ich mich natürlich, wenn ich nur 12 oder 8 habe. Ne? Also ich versuche da mal so ein bisschen den Vergleich zu ziehen, was möglich wäre. Im Durchschnitt liege ich jetzt beim durchschnittlichen Jahresgewinn seit Launch meiner Strategie bei 19% und ich kann dieses Jahr wieder, wenn es so bleibt, den Wert ein bisschen erhöhen. Also es ist praktisch die Gesamtperformance geteilt durch die Anzahl der Jahre. Und damit bin ich eigentlich zufrieden. Und wenn es 15 statt 19 wären, wäre ich, glaube ich, auch zufrieden. Und davon ist ja nur ein Teil die Erträge. Bei 15 oder 19% sind ja nur ungefähr 4% Erträge. Ich glaube, 3,8 oder so bin ich gerade netto aufs Gesamtdepot. Aber der Rest kommt in der Tat dann durch die Performance, ja.
Aber mit 9% kannst du auch zufrieden sein. Ich meine, gerade wenn du, selbst wenn du jetzt große Fonds anguckst oder große Indizes wie S&P 500 oder MSCI World, gerade wenn du im Euro unterwegs bist, ich glaube, da bist du sogar bei einigen noch im Minus, hätte ich jetzt gesagt. Schau mal gerade. S&P 500 im Euro gesehen, wärst du sogar noch im Minus mit 3,5%. Und MSCI World wärst du bei plus minus null. Da bist du ja schon ganz gut unterwegs.
Ja, aber die letzten 2 Jahre waren ja auch umgekehrt. Also da habe ich jetzt auch nicht viel Performance gemacht. Ich glaube, im letzten Jahr waren es 6%, im Jahr davor 9. Da, ja, bin ich dem Zug auch hinterhergelaufen. Aber es ist okay. Es gibt halt solche Jahre und solche Jahre. Deswegen ist es halt wichtig, das langfristig zu betrachten und nicht mal nur einzelne Jahre und dann eben, ja, so eine Art Durchschnitt zu sehen. Und dann hat man in den guten Jahren mehr rausgeholt und in den weniger Jahren vielleicht nur ein bisschen weniger Performance gemacht. Deswegen, ja. Und das ist auch mal immer eine Frage, was so den Markt treibt. Ne? Also in diesem Jahr, im letzten Jahr auch schon die Edelmetallwerte. Mich hat dort auch einer gefragt, ist langsam mal eine Fahnenstange erreicht? Also ich bin da ganz optimistisch. Also da ist noch nichts nach oben hin erreicht, finde ich. Da geht noch eine ganze Menge. Ist noch nichts kaputt gegangen, deswegen. Also guck mal, wenn der Dollar schwächer wird und die Zinsen wieder steigen, dann ist das ja erstmal auch gut für Gold.
Definitiv, ja. Ja, cool. Luis, wie lief es bei dir? Ich habe auch schon die erste Frage hier an dich aus dem Chat, und zwar, ob du abgenommen hast.
Ob ich abgenommen habe. Das kann tatsächlich optisch damit zusammenhängen. Ich weiß gar nicht, ob das bei unserem letzten Treffen schon aktuell war. Aber ich hatte mich tatsächlich gezielt mal auf einen Marathon vorbereitet. Der war im April, der Hannover-Marathon. Und zwangsläufig, jedes Kilo, was man da zu viel mitschleppt, stört, insbesondere wenn es eben fett ist. Und von daher war das Training natürlich auch kombiniert mit einem gewissen Ernährungsprogramm. Und das hat eben dazu geführt, wirklich, dass die Fettreserven dann ein bisschen weggeschmolzen sind. Und das macht sich wahrscheinlich auch optisch bemerkbar, ja.
Auf jeden
Genau.
Fall. Siehst gesünder
Also,
aus als je zuvor.
ja, das blühende Leben, ja. Nee, war auch ein Ergebnis, hat sich auch gelohnt, muss man sagen. War auch eine lange und ja, sehr intensive Vorbereitung, weil ich auch das ambitionierte Ziel hatte, hier unter 4 Stunden zu laufen. Das ist in meinem Alter jetzt auch nicht so ganz ohne. Und mit 3,51 habe ich das dann auch geschafft. Das war so ein sportliches Highlight. Kurz darauf kam noch ein persönliches. Da hatte ich den 25. Jahrestag mit meiner Frau. Und da haben wir uns auch gefragt, wo die ganze Zeit geblieben ist. Das ist irgendwie ist gerast, ein Vierteljahrhundert. Ja, das ist schon, war so auch ein ganz besonderer Moment. Da war dann auch die Flucht ergriffen aus Deutschland. Das haben wir dann in Skandinavien verbracht auf einer schönen Rundreise. Und ja, zuletzt war ich dann jetzt noch vor kurzem in meiner spanischen Heimat. Auch da wieder Zeit mit Familie, mit Freunden dort verbracht. Mit der Lebensart vor allem gab es auch Sonne. Plus schöne Atlantikbrise, eigentlich so die ideale Kombination, wie ich sie mag. Wunderbare Landschaft. Also, das war klasse. Und jetzt zum Abschluss, letztes Wochenende, habe ich mir dann nochmal Wacken gegeben. Dann nochmal den Freischwimmer gemacht.
Tatsächlich, ja.
Was? Naja, es war schon von der Wetterlage her für das Festival, das hat mir auch schon leid getan. Ich meine, ich muss jetzt nicht zelten, ja, aber die haben mir dann schon echt leid getan. Da sind ja auch viele wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dann schwimmen gegangen, weil es hat ja wirklich durchgängig geregnet, bis auf wirklich ein paar Sonnenstunden mal zwischendurch. Und wenn du dann da eine Woche bist und irgendwie nach 2 Tagen ist ja wirklich auch alles durch gewesen, nass gewesen, klamm und wird ja auch nicht mehr trocken. Also das ist dann natürlich, ja, nicht so schön. Ja. Also ein bisschen mehr Sonne, bisschen trockener wäre in Ordnung gewesen. Aber gut, war das Beste draus gemacht. Und ja, das ist natürlich schon so ein Erlebnis. 85.000 auf so einem
eine Riesenveranstaltung. Und übrigens interessant, ich habe da auch noch mal geguckt im Zusammenhang, weil ich hatte auch mal aufgeschnappt, dass die Gründer gar nicht mehr die Rechte haben an der Veranstaltung und diese Rechte gehören einer Eventagentur in Hamburg und die wiederum gehört tatsächlich einer Investmentfirma aus den USA und habe natürlich gleich geguckt, ob die börsennotiert ist, ist sie aber leider. Das wäre natürlich dann auch nochmal eine interessante Sache gewesen, ja. Aber da muss ich sagen, gut, bis auf Getränkepreise, die waren noch akzeptabel, alles andere war exorbitant teuer. Und dann weiß man dann auch wieder, wo es am Ende hinfließt, wäre bestimmt eine interessante. Ja. Wenn man dann so ein Festival sich dann über die Börse daran beteiligen kann. Ja. Wobei natürlich auch die Kosten der Veranstaltung mit Sicherheit sehr, sehr hoch sind. Ja.
Ich habe gerade aus seinen Erzählungen versucht herauszufiltern, wo jetzt genau das Erlebnis war, aber ich habe es nicht gefunden.
Ja, das Erlebnis ist, also einmal muss man schon sagen, also das ist diese gigantischen Bühnen und ja. Im Prinzip das Gesamtambiente, wenn man sich mal den Dauerregen weg vorstellt, ist schon gewaltig, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann hat das natürlich ein bisschen Kultfaktor, wenn das ganze Dorf da letztendlich auch mitmacht. Und ich kenne da ja auch Leute, die da wohnen. Habe ich noch mit denen getroffen. Freunde, gute Bands, ja, sofern man die Musikrichtung mag. Also kann man mal machen. Ne? Das ist dann schon in Ordnung.
Ja, kann man mal machen.
Machen. Ja, ähnlich positiv ist auch das erste halbe Jahr was die Investments angeht, gelaufen. Ich habe so ein Einzelwertportfolio, das ist sogar ganz herausragend gelaufen mit etwas über 11%, schon währungsbereinigt. Da waren jetzt halt zufällig die richtigen Pferde drin, ja, Versicherung, Versorger, die da ordentlich zugelegt haben. Ansonsten sehr erfreulich, allerdings natürlich mit scharfen Einbrüchen ist auch das Optionsportfolio gelaufen. Ich habe ja da so mal die Maßgabe, so Pi mal Daumen 1,5% pro Monat hier an Einkommen bezogen auf das Portfolio zu erzielen. Insgesamt jetzt, wenn der Juli, den habe ich ja auch gerade abgerechnet, ja, von den 7 Monaten war ein negativer Monat dabei mit minus 0,9. Alle anderen Monate waren positiv. Sogar der beste, also allzeit beste Monat mit knapp 3% war auch mit dabei. Allerdings muss es in dem Fall tatsächlich Nerven haben, ja, wie der Alex ja schon gesagt hat, weil da dann natürlich der Zollkrieg in seinen Anfängen komplett durchgeschlagen ist. Das heißt, hier hattest du insbesondere übers Wochenende dann scharfe Korrekturen, die sich dann angekündigt haben, ja, so Drawdowns, ja, wo die Volatilität schon am Wochenende vorab, also vor Börsenöffnung, dann hochgeschossen ist und die Kurse runter in einem Ausmaß, dass sie dann wirklich dann Montag bei Börseneröffnung dann alle Positionen ausgestoppt worden sind und hier dann auch ja, mit Hilfe der Hedges dann so ein bisschen das Ganze aufgefangen. Das war dann, ich glaube, der Februar war es, dieser insgesamt negative Monat, ja, wo du auch mal so eine Strategie hattest, die dann mal irgendwie 10.000 Dollar Minus eingefahren hat. Aber wenn du das dann einfach kontinuierlich, ja, das Strategiebündel weitergefahren hast, hat es den Verlust schnell wieder drin und wie gesagt, jetzt deutlich im Plus, wobei natürlich als verbessernder Faktor hier die temporäre Dollarschwäche sich auch bemerkbar gemacht hat, aber das war ja bei euch wahrscheinlich genauso, wenn du eben viel Fremdwährung hast und der Euro dann temporär aufwertet oder die anderen Währungen abwerten, dann macht sich das bemerkbar, aber das ist auch ein Faktor, da ich ohnehin insgesamt Währungen gestreut habe und sich das mittelfristig ausgleicht, das ist jetzt etwas, was ja, mich nicht im Wesentlichen belastet. Ja, und gab es denn bei den P2P-Krediten wenigstens irgendwas, ein Ausfall einer Plattform oder sonst ein Skandal?
Ja, tatsächlich hat eine, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt hatte, ob das da schon Thema war. Es hat eine Plattform dicht gemacht, CrowdEstate, eine recht bekannte und eine der größten Immobilienplattformen. Also die wickeln einfach ihr Geschäft ab, weil sie gesagt haben, es lohnt sich einfach nicht. Ansonsten gab es auch ein, zwei kleinere Plattformen, die aufgehört haben, aber jetzt auch sich nicht mit Kapitalverlust oder so verabschiedet haben. Also eigentlich läuft das alles ganz smooth, Gott sei Dank.
Ist
Also,
voll
nee,
gesittet.
leider keine Skandale bis jetzt.
Nichts kaputt gegangen, sehr gut.
Aber sag mal, Luis, gerade nochmal zu dir, du sprichst mal von verschiedenen Portfolios, aber hast du denn irgendwie ein gesamtes privates Portfolio, wo du deine Performance trackst, wo du, keine Ahnung, fürs Alter sparst oder so oder sonst irgendwas?
Nee. Nee,
Oder
hab
ein Wert,
verschiedene,
der
ich habe verschiedene, nee,
alle
ich habe verschiedene
included hat?
Themenportfolios und aber jetzt nicht ein spezielles, weiß ich nicht, Rentendepot. Das
Okay.
habe ich nicht.
Das lohnt sich bei dir auch noch
Nee.
gar nicht, richtig.
Meinst du?
Ja, aber hast du ein Gesamtergebnis, wo du sagst, ich habe zwar sechs Portfolios oder wie viel auch immer, aber in
Genau, ja.
Summe kommt dann statt 11, 17 oder 12 oder 5 raus oder was? Machst du was auch?
Ja, mache ich auch. Müsste ich aber nochmal raussuchen, die Zahl. Die hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf der Tasche. Aber, ach so, eine Neuigkeit habe ich natürlich auch noch. Fällt mir bei der Gelegenheit ein. Und zwar, ihr erinnert euch ja, Ende letzten Jahres hat ja Freedom24 die Handelbarkeit von Wertpapieren auf der Plattform eingeschränkt, zumindest für die Insassen der EU. Das heißt also, ne, durch die, sagen wir dann, konsequente Anwendung von MiFID 2 konntest du ja dann viele Sachen nicht mehr handeln, insbesondere interessante CEFs, ETFs. So, und damit war das habe ich ja auch öffentlich geführt, ne, dieses CEF-Echtgeld-Portfolio, das Blitzdepot, nicht mehr führbar. Das habe ich ja dann auch eingestampft, weil ich das ja auch nicht in einer anderen Form irgendwie da weiter fortführen konnte. Habe mich dann nach Alternativen umgeguckt und bin dann letztendlich bei einem US-Broker Tasty Trade gelandet, um jetzt eben auch dieses Thema ein für alle Mal zu erledigen. Wenn du einen US-Broker hast, dann brauchst du jetzt halt auch nicht mehr, weiß ich nicht, das ist immer die Sorge im Nacken, naja, wendet jetzt der Broker die Richtlinien konsequent an oder nicht? Oder habe ich noch irgendwie Glück und kann noch irgendwas handeln oder nicht? Da möchte ich mich nicht drauf verlassen, sondern ich möchte halt wirklich hier eine Plattform, wo ich dann die Werte auch handeln kann. Und das Schöne an Tasty Trade, das ist im Prinzip ein US-Neo-Broker. Da kann man als Europäer auch ganz normal ein Depot eröffnen. Und die sind US, also sprich SEC reguliert, haben auch eine Einlagensicherung, $250.000 für Liquidität und 250.000 für Wertpapiere. Und da habe ich das Portfolio eben neu aufgesetzt. Aber in dem Zug habe ich dann gleich gesagt, komm, dann ändere ich das Ganze. Den Ansatz und dann hole ich mir halt den ganzen ja, heißen Scheiß rein, den es da an den US-Börsen gibt, die entsprechenden ihr ETFs auch mit kombinierten Optionsstrategien, die dann ordentlich was raushauen. Allerdings werde ich da einen etwas aktiveren Ansatz fahren und auch mal switchen, das Ganze da zwischen Geldmarkt und Investments. Aber da werde ich noch in Kürze einen Blogbeitrag zu diesem Podcast dazu veröffentlichen und dann wird es das Portfolio auch zur Ansicht und zum Download geben und dann kann man das dann nachverfolgen.
Na, da bin ich ja schon gespannt drauf. Also ich bin auch bei Tasty Trade. Ich habe da auch ein, zwei Titel. Das ist schon. Aber du musst auch dazu sagen, das ist jetzt nicht gerade ein steuereinfacher Broker. Also wenn du da irgendwas suchen willst, zum Beispiel Dividenden oder so, das ist jetzt nicht so ganz einfach.
Ja, da gibt es ja einen Tipp. Du musst das Statement von Dezember abwarten, dass du irgendwann kriegst, weil die auf der zweiten Seite Statements immer die aggregierten Werte fürs gesamte Jahr veröffentlichen, allerdings in US-Dollar. Ne? Das heißt also, was dann auf der zweiten Seite, dann steht dann Dividend, ja, aber dann eben beispielsweise 2024, ne, so war es Ende 24, und dann steht da die Gesamtsumme, ne? Und die Quellensteuern dann auch. Also das musst du über so einen indirekten Weg machen. Das ist noch die leichteste Methode bei denen.
Ja. Also ich habe das Dokument noch nicht gesehen, so lange bin ich da noch nicht, aber ich bin mal auch gespannt. Na, aktuell ziehe ich mir das halt einfach aus den ganzen Aktivitäten raus, was gar nicht so einfach ist. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Maßnahme, um diesen ganzen Biss zu umgehen. Wo man ja sagen muss, diese ganzen Instrumente, die man nicht mehr handeln kann, gefühlt gibt es jetzt auch immer mehr von diesen Sachen als UCITS-Variante, die du halt auch bei den ganz
Ja.
normalen Brokern handeln kannst. Also eigentlich hast du da jetzt nicht mehr die Not, dass du jetzt unbedingt einen US-Broker brauchst. Es sei denn wirklich, so wie du sagst, du möchtest den wirklich krassen, heißen Scheiß haben, dann geht es natürlich nicht anders, ja.
Ja, und wobei man muss auch sagen, die sind teilweise ja doch vom Ansatz her ein bisschen unterschiedlich. Also, ne, wenn du auch teilweise vom selben Emittenten, also da von derselben Fondsgesellschaft oder Vermögensverwaltung, ja, dass du dann irgendwie ein ETF hast, aber die US-Variante, also trotz Namensgleichheit, ist die US-Variante dann doch irgendwie anders positioniert. Ich vermute mal auch aufgrund regulatorischer Vorgaben als die EU-Variante. Ne? Also da muss man ja gucken, ob man da wirklich auch genau das Gleiche bekommt und nicht einfach, also ist halt ein Hinweis, ne? Nicht einfach blind kaufen, sondern auf jeden Fall gucken, was machen die genau. Nicht, dass man dann da kauft und dann, ja, ist da ein Hund drin. Ja.
Also, dass der Fonds gleich heißt, aber vielleicht statt 100 Positionen nur 5 hat oder so.
Genau.
Wer weiß.
Wer weiß.
Ja. Ja, zu mir, also ich bin jetzt gerade aus Belgrad wieder. In Belgrad habe ich vorher noch nie besucht. Meine ganz neue Stadt. Muss sagen, ich muss jetzt kein zweites Mal hin. Also, war ganz schön mal da zu sein, aber es ist so eine Stadt, die, weiß ich nicht, sehr östlich geprägt ist und 90% sind irgendwelche alten Ruinen gerade so. Also es gibt so einen schönen Stadtkern und so eine Waterfront, das sieht ganz cool aus. Aber wenn man so ein bisschen die Stadt verlässt oder so, dann sieht eigentlich alles gleich aus. Und die haben anscheinend eine große Vorliebe für Müll zu haben. Serbien ist, finde ich, extrem verbüllt. Sind auch ein bisschen rausgefahren oder so, aber es sieht eigentlich immer gleich aus. Also ist jetzt kein Land, wo ich jetzt nochmal hin müsste. Ich habe noch nicht viel gesehen, wir waren noch 2 Wochen da, aber trotzdem gerade so Belgrad und so. Ja, und es ist extrem heiß, es ist auch so gar nicht meins. Ich glaube, wir hatten einen Tag nur 41 Grad. Es ist total unfrobelig, da hinzufahren, eigentlich im Sommer. Aber gut, muss man so einen Tod sterben.
Ja, so geht es mir mit Deutschland, ja.
Ja. Ja. Aber du kannst ja
Nachbarn
wenigstens die
mal.
Jacke mitnehmen. Ich meine,
Ja.
bei 40 Grad, also viel, viel mehr kannst du ja gar nicht mehr ausziehen, weißt du?
Ja, bin ich bin ja natürlich auch hauptsächlich hier in Berlin unterwegs, ne? Ist natürlich auch so, wo ich denke, Belgrad Teil 2 dann, oder wie? Ist schon ziemlich cringe hier, also irgendwie.
Ja, wir hatten Gott sei Dank ein Apartment mit Klimaanlage, das war ganz okay, gerade auch weil wir die Kleine mit hatten. Das war auch mit der Hauptgrund, warum wir da hingeflogen sind, weil das halt auch für die Kleine ganz gut war. Es ist nur 2 Stunden Flug von hier und wir haben ja in Dortmund einen Flughafen, der ist 45 Minuten von mir entfernt. Und da ja, ist eigentlich perfekt, Direktflug mit Wizz Air. Aber ja, fliegen mit einer 16 Monate alten jungen Dame ist halt auch nochmal eine Herausforderung für sich. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. 10-mal im Jahr. Ja, ansonsten, was mein Portfolio angeht, das hat auch ordentlich wieder aufgeholt. Ich war ja beim letzten Mal, als wir zusammen gesprochen hatten, tatsächlich noch im Minus, vor allem dank den Kryptowährungen. Aber die haben wieder richtig aufgeholt. Ich glaube, die hatten 2 Monate jeweils mit über, weiß nicht, 20 oder 25% bei mir im Portfolio. Und ja, mittlerweile steht mein gesamtes Portfolio in Euro gemessen, bei rund 4,5%. Wenn ich jetzt das in US-Dollar rechne, dann sind es sogar deutlich über 10. Aber gut, bin halt in Euro unterwegs und ich habe leider eine starke Gewichtung im US-Dollar. Ist jetzt halt so. Aber angesichts dessen, was wir so in diesem Jahr gesehen haben, bin ich eigentlich ziemlich happy mit. Gerade auch, was die Kryptowährung angeht. Und ja, auf alle Anlageklassen gesehen dominieren die P2P-Kredite. Die sind halt super stabil und da gehe ich, glaube ich, dieses Jahr, könnte ich vielleicht sogar fast die 12% schaffen. Das hat sich super entwickelt bis jetzt. Und dann kommen meine Einzelaktien vor meinen Kryptos. Die Kryptos haben es jetzt gerade so wieder ins Plus geschafft. Aber wir wissen ja alle, wie schnell das gehen kann. Also vielleicht sind sie im nächsten Monat wieder bei minus 40% oder bei plus 40%. Weiß man nicht, was da so kommt. Aber aktuell sieht die Kryptoindustrie eher, glaube ich, ganz guten Zeiten entgegen. Gerade so, weil der US-Präsident auch selber, sagen wir mal, ein großes Interesse daran hat, dass die Preise da hochgehen und er ja auch selber eine Kryptofirma hat. Aber er beeinflusst ja die Märkte auch gar nicht. Also das ist ja auch überhaupt gar nicht sein Ding. Wollen wir mal schauen, was da noch so kommt, ob wir da bei Bitcoin noch ein bisschen mehr sehen. Ja, und bei den P2P-Krediten, da haben natürlich hat extrem getrieben, einfach die ganzen Cashback-Aktionen, die es dieses Jahr gab. Es kam auch seit unserem letzten Call wieder zwei neue Plattformen an den Markt. Da gab es auch wieder 5%, die konnte man auch wieder mitnehmen. Plus dann halt die entsprechenden Zinsen, die auch nochmal oben drauf kommen. Also das ist schon ganz cool. Und ich führe ja mein P2P-Portfolio öffentlich und mittlerweile kommen da pro Monat 4.000 bis 5.000 Euro an Zinsen rum. Das ist schon cool. Also da kann man schon ganz gut von leben, nur von den P2P-Zinsen. Und da ist jetzt aktuell auch kein Ende in Sicht, dass da jetzt großartige Katastrophen passieren, dass das jetzt aufhören würde. Von daher werde ich da auf jeden Fall weiter aufbauen, mal schauen, wo es da noch so hingeht in den nächsten Jahren. Aber das mit dem Dollar, das ist natürlich, wie bei euch wahrscheinlich auch, super ärgerlich, aber kann man da nichts machen. Das war natürlich dieses Jahr echt eine harte Landung, gerade so am Anfang des Jahres. Aber muss man halt manchmal durch. Ja, aber ansonsten bin ich mit meinem Portfolio ganz zufrieden. Ich glaube, das Einzige, was bei mir Minus ist, sind noch die REITs. Also die sind noch irgendwie, weiß nicht, 3, 4% oder so aus dem Minus. Aber das wird sich ändern, sobald sich die Zinsen auch wieder ändern, beziehungsweise sobald klar ist, dass die Zinsen in den USA wieder sinken werden.
Und dann gehst du davon aus, dass sie sinken oder hoffst du es nur?
Ich gehe davon aus, dass sie sinken. Einmal deswegen, weil man jetzt schon in den letzten Tagen Zeichen gesehen hat, schon unter dem aktuellen Fed-Chef. Und darf ja auch nicht vergessen, dass der sowieso nur noch, glaube ich, ein Dreivierteljahr Fed-Chef ist. Und dass der Donald, der möchte ja gerne sehen, dass die Zinsen sinken, und der darf ja den neuen Fed-Chef einsetzen. Und daher ist eigentlich ziemlich klar, dass das sinken wird. Aber ich gehe davon aus, dass es sogar dieses Jahr noch passieren wird, ja.
Ein
Oder vielleicht
Politiker,
findet er so noch.
der sinkende Zinsen möchte. Mensch. Ja, aber ich gehe auch davon aus und ich gehe auch davon aus, dass das schon eingepreist ist in die Bewertung. So, ich habe übrigens nochmal zurzeit nachgeguckt. Ich hatte im ersten Halbjahr 6,4% insgesamt auch in Euro berechnet. Zuwachs über alles. Aktien, alles. Also sehr zufriedenstellend.
Okay, dann
Bei
habe ich
mir
ja
ist es
heute.
auch in Euro, weil ich habe das gar nicht in einzelnen Währungen, sondern am Ende wird bei mir eh alles in Euro umgerechnet.
Okay, falls du
Auch
Portfolio Performance
1,8.
nutzt, kannst du das einfach umstellen in der Performance-Berechnung. Eigentlich.
Nee, nutze ich nicht. Ich habe nur mein Excel.
Naja. Naja, stimmt. Bist ja vom Alter noch ein bisschen weiter
Bin noch.
zurück. Ja.
Ja.
Ja, aber die Erfahrung beschert ja eine bessere Rendite. Dann habe ich ja heute die rote Laterne hier mit meinen 4,5%. Aber wollen wir mal gucken, das Jahr ist. Hat ja noch ein paar Monate, wo es dann noch
Ja
hingeht.
gut, aber wenn du natürlich so schnell aufgeholt hast mit deinen Kryptos, ich glaube, da muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also das eine ist nicht gut, das andere ist nicht schlecht.
Nee, nee.
Also wenn du da dein Monatsupdate immer rumschickst, da gucke ich mir das natürlich auch an. Bin ja auch ein fleißiger Leser von deinem Content. Aber ich schaue da in der Tat nur bei Wertpapieren. Also, weil das ist das, womit ich natürlich das vergleichen kann und schauen kann. Und da lief es jetzt bei den Dividendenaktien ja auch nicht so schlecht. Also ich glaube, die waren
Nö,
an
das ist
zweiter
okay.
Stelle, hast du gesagt, ne? Oder
Naja, die haben auch irgendwas
auf
um die
Jahressicht, und das ist ja in
vier, fünf
Ordnung.
Prozent oder
Also,
sowas.
ja, genau, ist doch in Ordnung. Ja. Und du hast ja nicht so einen hohen Goldanteil, du kaufst ja so irgendwelche komischen Vehikel, hast du ja vorhin gesagt, und letztes Mal auch schon. Das ist klar, da kannst du nicht so viel rausholen, da kannst du nicht für. Ne? Also muss man natürlich auch irgendwie schon berücksichtigen, ne? Dass du da das Maximum schon rausgeholt hast.
Ja, für den Spaß habe ich ja die Kryptos, also da setze ich
Na
ja
eben,
drauf,
ja.
dass da immer einiges
Hat ja
passiert.
auch funktioniert. Jetzt, wo Gold und Silber und die Minenwerte gut laufen, hat ja die Kryptos ja irgendwie auch performt, ne?
Ja, wobei das
Apropos
glaube ich.
übrigens, genau, apropos nochmal Edelmetalle, weil der Alex das gerade erwähnt hat, Silber, gerade Silber hoch, interessant. Gibt ja sowas, habe ich auch ein Webinar gemacht bei CapTrader zu dem Thema, den sogenannten Gold-Silver-Ratio-Switch. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Ist so ein bisschen, ich glaube, Alex, du machst das ja auch, du kennst diesen Switch vom Dow-Gold-Ratio, ne? Also dass man, also auch je nachdem im Prinzip, wie viele Unzen Gold Genau.
der Dow Jones Index bepreist ist, ja, mit wie vielen Unzen Gold, abhängig davon investiert man eben in den Dow Jones oder in Aktien oder eben in
Ja.
Gold. Dasselbe kann man übrigens auch sehr gut machen, weil das ein Verhältnis ist, was sich auch seit Jahrtausenden oder zumindest Jahrhunderten messbar immer wieder einpendelt mit Gold und Silber. Das heißt, wenn ich ein Edelmetallinvestment habe, wo ich sage, ich möchte da aber noch ein bisschen was rauskitzeln, und das macht sich über die Jahrzehnte, wenn man es konsequent macht, zumindest in der Vergangenheit, hat sich es immer sehr stark bemerkbar gemacht, dass man immer das Edelmetall, was gerade preislich hier überbewertet ist, dass man das, wenn man es im Bestand hat, eben verkauft und dafür eben das kauft, was eben unterbewertet ist. Und trotz der hohen Bewertung allgemein jetzt, oder was heißt, können wir auch gleich nochmal darüber diskutieren, ob das tatsächlich so ist. Aber unabhängig davon ist tatsächlich Silber historisch extrem niedrig bewertet im Verhältnis zu Gold, weil eben da Gold schon quasi weggelaufen ist und häufig ist so, dass dann Silber nachzieht. Und ich dann mit Silber hier ja entsprechend diesen Aufholeffekt mir zunutze machen kann. Und durch diese Switches, ja, dadurch, dass ich immer das Unterbewertete kaufe und dann, wenn es überbewertet ist, in Relation zum anderen wieder verkaufe, ja, durch so einen antizyklischen automatisierten Ansatz, ja, da kann man feste Quoten historisch ableiten. Ich nehme da immer so fünf Jahresdurchschnitte. Ja, und momentan bin ich da halt zum Beispiel sehr, sehr stark in Silber investiert und das noch kombiniert mit einer Optionsstrategie. Ja, kann man natürlich über einen ETF abdecken, aber also ich mache das, handle das dann selber, ist auch eine feine Sache. Ja. Geht natürlich nicht mit physischem Metall, weil dann halt bei Silber kommt die Mehrwertsteuer in Deutschland dazu, beziehungsweise die Transaktionskosten sind ja relativ teuer, aber mit Gold und Silber ETFs, ja, also jetzt nicht Minenwerte, sondern ETFs, die tatsächlich Gold und Silberbarren halten, also direkt den Preis dann auch reflektieren, ja, geht das eben sehr, sehr gut.
Ja. Passenderweise hat unser Sponsor da auch ein neues Produkt aufgelegt. Der ETP steht sogar schon auf meiner Kaufliste. Also
Aufliste,
das wäre.
der Income Shares Silver
Genau,
ETP,
richtig.
ja.
Also eigentlich das Gleiche, was sie Gold aufgelegt haben, nur halt mit Silber.
Ja.
Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also das Thema habe ich tatsächlich auch am Schirm, weil ich ja in, keine Ahnung, mein Portfolio hat, glaube ich, aktuell 1% Rohstoffe oder so. Ansonsten habe ich da nicht viel, es sei denn, es ist irgendwas in den Fonds noch drin. Da habe ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch ein bisschen Nachholbedarf. Dafür bei den Kryptos nicht mehr. Das müsst ihr mehr
Absolut
kaufen.
nicht mehr. Müssen wir
Also,
die Kryptos
weil du
kaufen?
es gerade aufgezählt hast, ich vergleiche es übrigens mit dem DAX, weil ich eben auch in der Euro-Währung, auch wenn ich da nicht le tatsächlich lebe, aber alles abrechne in Euro. Das sollte man in der Tat mit einem Wert machen in der Währung, in der man lebt. Dann hat man die eigene Währung auch noch mit dabei. Deswegen nutze ich eben das Gold-DAX-Verhältnis, aber da ist im Grunde das gleiche Ergebnis, dass es eben Hoch und Tiefs gibt. Diese Strategie sagt mir, in welchem Zyklus wir uns befinden und ob man Edelmetalle, Rohstoffe dann im erweiterten Sinne ausbauen sollte oder nicht. Das ist ein ganz langer Zyklus. Das, was du gerade beschrieben hast mit dem Gold-Silber-Ratio, ist dann für mich interessant, wenn ich jetzt, wie viele jeden Monat oder irgendwie kaufen wollen und sagen, mich dann auch mal fragen, ja, was würdest du jetzt bevorzugen hier, A oder B, Gold oder Silber, was soll ich jetzt machen? Und dann würde ich eher dort raten, wenn man, keine Ahnung, jetzt mal 1000 Euro nimmt als Beispiel, dann eben vielleicht Silber, weil wir gerade in der Unterbewertung bei Silber sind, dann eher dort mehr aufstocken und bei Gold eher nur weniger. Ich würde das nicht gleichzeitig machen und verkaufen, weil meiner Ansicht nach sind wir in einem Rohstoffhause. Mit einem großen Finale, da möchte ich ungern was verkaufen aus meinem Bestand. Aber zum Nachkaufen, weil viele ja mit Sparplänen arbeiten, könnte man das in der Hinsicht nutzen. Halt dann immer, wenn man kaufen will, schauen, wie ist das Verhältnis beim Gold-Silber-Ratio und dann eben den Wert übergewichten, mit welchen Assets auch immer, und die dann übergewichten und einsammeln. So wäre das durchaus mein Ansatz. Ja. Aber ansonsten, langfristig finde ich schon, so bin ich in der Rohstoffhause. Das heißt, man sollte den Anteil im Depot sukzessive erhöhen und er erhöht sich ja auch so im Depot, weil ja die Werte zusätzlich auch steigen. Bei 1%, bei Lars, es ist natürlich schwierig, da auf 2% zu kommen ohne neue Zukäufe. Aber wenn du schon mal 20, 30% hast, dann geht das mit der Zeit dann schon zügig.
Ja,
Bin
ich
ich
strenge mich
absolut
an.
bei dir, Alex. Und weil du sagst, Rohstoffhaus, also und Edelmetallhaus, und ich teile auch die Ansicht, dass wir noch relativ am Anfang stehen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, weil wir jetzt so hohe Preisschübe bei den Edelmetallen gesehen haben. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, 2000, ich glaube 2011 war es, da stand ja Gold schon knapp bei 2000. Dann stark gefallen. Also da hat man ja eine richtige Rohstoff- und auch dann eben Edelmetall-Bass. Das heißt, der Preis von Gold hat sich ja fast halbiert. Ich glaube, auf 1100 ist der runtergegangen innerhalb von 2, 3 Jahren und ist ja auch lange, lange unten geblieben. Und erst in den 2020ern überhaupt wieder nach oben gekommen. Und jetzt nach, ich glaube, 12 oder 13 Jahren war es dann wieder neue Allzeithochs. Wobei nominal Allzeithochs markiert, ja, real sind es ja noch nicht mal Allzeithochs. Also da sehe ich auch noch bis Ende des Jahrzehnts ganz, ganz viel Luft nach. der Grund für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte auch diese Rohstoffposition oder Edelmetallposition ausbauen. Da ich schon einiges an Gold hatte, habe ich dann eben jetzt durch diesen Switch eben gesagt, nee, jetzt mache ich das gezielt in Silber und damit es auch noch Cashflow abwirft, eben kombiniert mit Optionen. Aber das ist so der strategische Hintergrund.
Ja,
Hast du
schön,
einen
dass ihr
Zielwert?
beide nochmal meinen Kauf bestätigt habt.
Ja, genau, hast du einen Zielwert, dass du
gerne.
sagst, du willst so und so viel Edelmetall in deinem Depot haben, also von der Gewichtung her, oder ist es dir egal?
Ja, also ich persönlich, aber das ist ja auch seit vielen Jahren bekannt, bin ja dann Edelmetallbug und sage dann schon so 10% halte ich schon auf jeden Fall für eine absolut gerechtfertigte, also 5% halte ich für ein Muss in Anführungsstrichen, für ein durchdiversifiziertes Portfolio. Ja, und 10% absolut vertretbar und irgendwo zwischen 10 und 20%, ja, gerne auch Richtung 20%, wenn man wie in meinem Fall jetzt davon ausgeht, dass wir da, dass da noch einiges an Musik drin ist.
Ja, interessant. Bin ich mal gespannt, wie wir da die nächsten Folgen noch drüber reden, was da noch so passiert. Ich habe übrigens gerade noch eine Info, weil wir eben noch über den Bitcoin und Kryptos gesprochen haben. Da schreibt jemand gerade im Chat, dass man jetzt diesen 401k-Plan in den USA seit heute auch mit Krypto besparen kann, dass die Kryptowährung da per Executive Order auch mit eingebunden
Krass.
werden. Das heißt also, ja, das könnte auch nochmal natürlich positiv werden. Also ja, die Kryptowährungen sind da mittlerweile so tief drin, überall verwurzelt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht negativ sein, was da gerade alles passiert. Bin sehr gespannt, wo das noch hingeht. Also, da kann ich euch nur empfehlen, auch 5% Kryptos aufzubauen, so langsam mal.
Langsam, also mal wirklich hier.
Du warst ja schon mal dabei, aber du hast ja verkauft bei 30.000 oder sowas. Weiß gar nicht, wo du es damals abgestoßen hast.
Ich weiß gar nicht, wann das war. Wann war das? Boah, kriege ich
Zu
gar nicht mehr
früh.
hin.
Zu früh
Auf jeden
einfach.
Fall habe ich
Aber,
186% realisiert. Das muss ja auch mal, muss man ja auch mal. Ne? Die meisten haben ja nur Buchgewinne und freuen sich immer und sitzen immer alles aus. Da habe ich mich damals mal gefreut, dass ich 186% realisiert habe.
ja, gut, das ist
Hat
natürlich bei
der
Krypto
Roland
gar
nicht
nichts, ne?
gesagt, dass lieber Ether als Bitcoin?
Der Trump meinst du, oder was?
Nein, der Roland Kandler hat.
Ach so, ja. Ja, der ist auf Ether. Ja, aber das zieht sich ja zwangsläufig mit. Ich weiß nicht, was damit so passiert, aber tatsächlich ist der vom Wert noch sehr weit hinterher. Ist jetzt quasi so wie Silber zum Gold.
Ja,
Also
genau. Also das Silber des Kryptomarktes. Sehr
die
schön.
Ether-Bitcoin-Ratio, ich weiß nicht, ob sie gibt, aber ja, das ist auf jeden Fall noch weit hinterher.
Das wäre mal, da könnte man ja auch mal was aufsetzen hier. Ja.
Ja, ist halt ein bisschen was anderes. Also, aber trotzdem, ja, ich bin
Aber
da
wo
auch
sind wir denn jetzt
signifikant investiert.
bei Kryptos? Ich meine, ja, da war ja mal der Peak, keine Ahnung, wo wir waren, auf 120. Jetzt ist da so ein bisschen Konsolidierung. Wie geht es jetzt da weiter mit dem? Ob der wieder ein Hardfork jetzt im Sommer? Ach, der Sommer ist schon vorbei. Im Winter oder ist es erst nächstes Jahr? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Also ich versuche eigentlich herauszufinden, wo, weißt du, wo ich mir die 5% aufbaue, wo es sinnvoll
Ja,
ist.
ist natürlich schwer, gerade mit so einem Präsidenten in den USA, der da so ein bisschen erratisch regiert. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, also bei Kryptos ist eigentlich immer der beste Zeitpunkt jetzt. War immer so in der Vergangenheit mein Credo und das hat sich auch ausgezahlt bis heute.
Aber
Ja.
gibt es da nicht sowas wie der Bitcoin ist unterbewertet oder so? Gibt es da nicht so richtig, ne? Unterschätzt vielleicht, aber nicht unterbewertet.
Weiß ich nicht, du kannst einfach den nächsten Crash abwarten und dann rein und fertig. Der kommt ja alle 2 Wochen mal oder so gefühlt.
Der Cash.
Ja, nee, aber wenn es da richtig runtergeht mal, wenn eine schlechte Nachricht kommt, dann sehen wir ja auch meistens schon so, weiß ich nicht, minus 20. Ja, dieses Jahr haben wir sogar bei minus 40% gesehen. Also das ist jetzt nicht super ungewöhnlich. Also sowas kann man da mal abwarten und dann eine kleine Position aufbauen. Ja. Ja, wollen wir
Also
gucken.
halten wir
Klein,
fest,
klein Anfang.
Gold aus unserer Sicht nicht überbewertet oder Edelmetalle, Rohstoffe nicht überbewertet, Kryptos auch nicht, wenn ich jetzt den Lars so richtig verstanden habe. P2P läuft sowieso immer, bleiben noch die Aktienmärkte. Was sagt ihr denn da? Sind wir schon ambitioniert unterwegs oder ist da auch noch viel Luft nach oben?
Ja.
Also ich seh nicht die Aktienmärkte als Gesamtes an, sondern versuche dann wirklich Branchen und einzelne Werte zu sehen. Es gibt Unternehmen, die sind am Mehrjahrestief. Guck dir Nestle an. Wenn du jetzt über Nestle redest, dann würdest du nicht denken, oh, der Markt ist ja, oh, der muss jetzt mal zurückkommen, der bricht bald ein, wir sind total überbewertet. Denkst du aus dem Nestle nicht, ne? So. Und da gibt es ja ganz viele Aktien, die heute schon super attraktiv sind. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn der Markt jetzt einbricht, weil irgendeiner da in Amerika irgendwas sagt oder irgendwas anderes geht kaputt, Anleihen oder Verschuldung oder irgendwas mit Zinsen, dann gehe ich davon aus, dass eben Unternehmen, die heute hochbewertet oder überbewertet sind, vielleicht auch Tech-Aktien, die einfach, dann überrascht sind und dann doch nicht mehr so stark wachsen, wie sie sollten, dass die dann vielleicht 30, 40% verlieren und so Werte wie Nestle, die am Boden liegen, dann vielleicht nochmal 8% verlieren und dann ist da auch der Drops gelutscht, ja. So sehe ich das ein bisschen. Aber ja, von der Gesamtbetrachtung her irgendwie schwierig. Also Deutschland läuft, der DAX, wo du denkst, warum läuft der, wo läuft der hin? Und andere Börsen hängen da immer noch hinterher. Das ist für mich irgendwie schwierig. Wie du schon sagst, dann gibt es irgendeinen Anruf aus Amerika und kriegt die Schweiz 39% Zölle und dann ist Aufruhr. Oder die Deutschen, ja, die freuen sich, oder die EU freut sich über 15% Zölle, weil es nicht 30 geworden sind oder 20 und kommen von 2 bis 3. Also warum wird das gefeiert, ja? Dass man da jetzt ordentlich draufhaut und mehr zahlen muss, ja, aber gut.
Ja, also ich kann hier nicht wirklich mitreden, muss ich sagen, weil ich kaufe ja sowieso jeden Monat dazu. Ich versuche immer lediglich so ein bisschen die saisonalen Trends mitzunehmen. Das heißt, ich versuche dann im Monat mal also ein bisschen meine Käufe zu verschieben, aber das ist eigentlich alles. Und wir haben ja jetzt schon mehrfach erwähnt, also mit der US-Regierung und was da gerade so passiert, kann man sowieso nicht so richtig planen. Und ich, ja, wie gesagt, der aktuelle Präsident, der hat ja auch ja, so ein bisschen seine eigenen Interessen im Hintergrund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wahrscheinlich schon zwei, drei Tweets auf seiner Plattform in der Hinterhand hat, damit er dann die Märkte wieder bewegen kann in die Richtung, wo er es halt möchte, dass es da keinen Sinn macht, jetzt groß zu spekulieren, ob wir jetzt gerade unter- oder überbewertet sind. Deswegen mache ich eigentlich das, was ich immer mache. Ich gucke immer auf meinen Cashflow und versuche den einfach zu erhöhen. Und der Rest wird sich wahrscheinlich wie immer ergeben. Das ist eigentlich meine Strategie. Aber du siehst den Markt bestimmt super überbewertet, wie immer.
Alles teuer.
Ja, super überbewertet. Also bestimmte Segmente sehe ich schon als sehr ambitioniert bewertet. Also wenn man sich Multiplikatoren gerade im Tech-Bereich anguckt, das muss dann auch erstmal verdient werden. Und also es erinnert mich jetzt nicht an die 90er Jahre, ja, an den neuen Markt. Da sind wir natürlich noch einiges entfernt. Ja, aber verglichen eben mit historischen Durchschnitten, da sind wir schon eben deutlich, deutlich drüber. Und was natürlich jetzt nochmal einen ordentlichen Push gegeben hat, sind die gigantischen Verschuldungspakete diesseits und jenseits des Atlantiks. Muss man auch ganz klar sagen. Der André Costolani hat ja treffenderweise gesagt, ja, Börse ist immer Geld plus Psychologie, also Faktor Geld, ja, die Flut hebt halt alle Boote. Ja, das heißt, wenn dann eben solche riesen Stimuluspakete wie mal eine schlappe Billion in Deutschland oder halt ein paar Billionen, Schrägstrich Trillions in den USA mobilisiert werden, ich meine, hat man ja auch gesehen, kurz darauf gehen dann die Kurse nach oben, weil natürlich eingepreist wird, dass diese monetären Bestände dann ihren Weg in die Börse finden werden. Ja, und dann natürlich auch ja, kursrelevant, quasi als kursrelevantes Ereignis ja, das Szenario auch prägen. Ja. Die Frage ist dann tatsächlich, ja, ob eben bestimmte Segmente, wie lange die dann da durchhalten und wirklich Zahlen liefern können, die ambitionierte Bewertung ja, rechtfertigen. Man hat es gesehen, fand ich sehr gut im ersten Quartal, wo ja gerade genau die Werte auch stark verloren haben. Das war ja jetzt nicht nur die Kryptos, die eben 40% runtergegangen sind, ja, sondern auch im Tech-Sektor sehr, sehr viel. Wohingegen eben klassisch Value-Werte sehr stabil geblieben sind. Ja. Also mein Einzelwertportfolio, wo ja wirklich extrem defensive Branchen drin sind und Einzelwerte, da hast du null gemerkt, ja. Und klar, kann sein, dass sich das Ganze ein bisschen ausdifferenziert. Und natürlich, du hast natürlich zu jeder Zeit auch Branchen, die ja den Rückwärtsgang eingelegt haben, beziehungsweise hier unter Margendruck kommen oder in einem Umfeld sind, was ungünstig ist. Erinnert mich jetzt spontan an die Hauptversammlung der Einbecker Brauers AG. Die war übrigens im Juni, als einschneidendes Ereignis, weil das ja wirklich, ja, muss man sagen, schon eine nette Festivität ist. Die fahren ja dann die ganze Produktpalette auf. Aber das war zum Beispiel auch sehr interessant, weil der Vorstand ja dann referiert über die Branche, in dem Fall eben über den Biermarkt oder Getränkemarkt und was für Umbrüche da sind und was dann eben da jetzt zum Beispiel dem Brauereigewerbe in Deutschland eben zu schaffen macht, ne? Und das sind dann eben strukturelle Veränderungen. Und das hat mir auch nochmal so ein bisschen so die Augen geöffnet, ne? Klar, dass du dann bestimmte Branchenentwicklungen hast, die vermutlich dann auch in vielen Jahren so bleiben oder viele Jahre so bleiben, ja, und Trends, die nicht einfach abbrechen oder ja, jetzt ist halt günstig bewertet, weil jetzt ist ja stark gefallen und dann gibt es irgendwann einen Turnaround, ne? Das muss eben nicht sein. Und manchmal ist dann erforderlich, dass sich dann Unternehmen irgendwie komplett neu erfinden oder wesentliche Teile ihres Produkt- oder Dienstleistungsspektrum dann ja, wandeln, sodass dann wieder Abnehmer findet, ne? Aber ja, marktbreit, auch da hatte ich ja schon, ich glaube, letzten oder vorletzten Mal gesagt, da gibt es ja diese sehr interessante Studie, finde ich, dass eben sehr, sehr eng korreliert ist die künftige Entwicklung des S&P 500, also die jährliche Rendite, mit und negativ korreliert ist mit der Aktienquote der US-Haushalte. Das heißt also logischerweise, wenn die US-Haushalte eben sehr, sehr viel Aktien besitzen am Gesamtvermögen, ja, wenn diese Quote sehr hoch ist, ja, dann fällt die Rendite des S&P 500 in den nächsten 10 Jahren eher mau aus und umgekehrt. Wenn die Aktienquote sehr niedrig ist, ja, dann fällt die relativ hoch aus, ne? Momentan sind wir eben, haben sich die Haushalte vollgesogen bis zur Oberkante. Wir sind da auf absoluten Allzeithochs, höher als Ende der 90er Jahre. Und das finde ich auch schon einen validen Faktor, muss ich sagen.
Aber wenn wir jetzt auf das aktuelle Jahr schauen, denkst du, dass das positiv oder negativ endet?
Na, da ist das Momentum so stark. Also wenn jetzt nichts Gravierendes dazwischen kommt, keine Ahnung, außerirdische Landen oder sonst irgendwas, dann wird das positiv enden, weil das Momentum einfach sehr stark ist, weil es eben gigantische Mittel da freigeeist wurden, die auch die Kurse dann treiben werden.
Aber ähnlich sieht es ja auch am Immobilienmarkt aus. Ich glaube, das habe ich auch schon mal geteilt, dass dort mit einer der höchsten Anzahl an inserierten Häusern auf dem Wohnungsmarkt in Amerika vorzufinden ist, was eben als Negativkriterium gesehen wird. Das heißt, Leute, die sich ihre Häuser nicht verkaufen können, inserieren es auf dem Markt. Das ist eine sehr hohe Quote der rückständigen Kreditrückzahlungen. Jetzt kommen die Mücken. Das zeugt alles davon, dass die Leute einfach am Limit sind, wie du schon sagst, nicht nur mit Sparquote oder mit der Aktienquote, sondern auch mit der finanziellen Belastung, was eben den höchsten Punkt an den monatlichen Haushaltskosten, dem Wohnen zusammenhängt. Und ja, wenn der Wert weiter steigt, da hatten sie irgendwie mal gesagt, wie viel da noch vom Markt verkraftbar ist, entsteht eben eine Umkehr. Das heißt, es sind zu viele Häuser am Markt. Und es gibt im Verhältnis dazu zu viel oder zu wenige Interessenten, was dann eben den Markt kippt. Und das denke ich mal, das hatten wir schon mal gesehen, was dann dazu führt, dass eben die Preise im Immobilienbereich sehr stark sinken. Und das hat dann Einfluss auf alles, also auf Zinsen, auf Kredite bei Banken, Rückstellungen und so weiter. Und das ist eben auch ein Ergebnis der Überschuldung. Und da bin ich mal gespannt, aber da kann man jetzt nicht sagen, ob bis Jahresende was passiert oder nächstes Jahr. Ich denke, im Endeffekt geht es darum, den Wert seines Vermögens zu erhalten. Und da hilft eben ein Werterhalt in Form von Edelmetallen. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das heißt, wenn da mal was kaputt geht, gehe ich mal davon aus, dass meine Edelmetallposition sich deutlich ausweitet und andere Branchen vielleicht eher deutlich an Wert verlieren, aber in Summe mein Depot dann trotzdem noch, das ist zumindest mein Ziel, in einer solchen Phase bei plus minus null oder eher sogar im Plus tendiert. Und ja, da braucht es eben einen etwas höheren Edelmetallanteil als 1 bis 5%. Und deswegen denke ich mir, wenn was kaputt geht, dann bin ich mal gespannt, wie sich auch mein Depot entwickeln wird.
Aber im Plus sollte es ja immer enden. Also, das ist zumindest auch mal mein Ziel. Klar, alles kann man nicht steuern, aber man kann ja schon mit seiner Asset-Allokation so ein bisschen was machen. Und wenn man auf die letzten Jahre schaut, da hatte ich, weiß ich nicht, seit 2020 oder nee, das letzte Negativjahr bei mir war 2022. Davor war auch wieder 5 Jahre Ruhe. Also eigentlich, ja. Was muss denn aus deiner Sicht kaputt gehen, dass du meinst, dass es richtig rappelt?
Naja, wenn Schulden nicht mehr bedient werden können, egal wo, oder wie gesagt, wenn der Markt
Also eine Schuldenkrise im Allgemeinen.
ja, vom Anleihenmarkt, denke ich mal, könnte das passieren. Ich meine, wenn immer mehr Schulden gedruckt, das heißt, die Leute, die die Anleihen kaufen oder die Staaten, die werden dann sagen, ich möchte einfach mal höhere Renditen haben für das deutlich höhere Risiko. Weil die Leute sagen zum Beispiel bei den Anleihen, bei 5% sind wir jetzt und das ist dann Ende. Was ist denn, wenn wir auf 6 bis 7 gehen? Ja, also auf die Unternehmen ist das Gleiche. Wenn die Zinsen und die Anleihen, Renditen wieder steigen, dann ist die Frage, wer das am Ende bezahlt und womit. Also da denke ich mir, kann wirklich eine ganze Menge kaputt gehen. Und deswegen bin ich kein Freund von Schulden. Also ich versuche wirklich darauf zu achten, dass Unternehmen eine geringe Verschuldung haben oder die irgendwie in kurzer Zeit auch abzahlen können. Hab natürlich auch Werte im Unternehmen, im Depot, bei denen es nicht so ist, aber die sind meist auch schon länger da. Aber kaufen würde ich solche Werte nicht mehr. Du musst davon ausgehen, wenn die Zinsen steigen und die Unternehmen haben vielleicht einen durchschnittlichen Zins für ihre Schulden von vielleicht 3% oder konnten es auf 2,5 in den letzten Jahren reduzieren und sie können jetzt nur noch refinanzieren mit 4, 4, 5, ja, dann kommt schon deutlich mehr Belastung. Das heißt, der Zinsdienst steigt, vielleicht gehen die Margen, die Gewinne runter und dann kommst du irgendwann in ein Ungleichgewicht. Und deswegen macht es Sinn, dort auf eine geringe Verschuldung zu setzen. Ja, und dabei ist wie bei privaten Haushalten. Irgendwann kommt der Kipppunkt oder auch wie bei Unternehmen, die das dann einfach nicht mehr darstellen können. Und da möchte ich einfach vorgefeilt sein. Deswegen Finger weg von Schulden.
Und von
Ja,
B2B
wobei
aus deiner
da,
Sicht.
da ja, also da nehme ich eine etwas differenzierte Stellung zu ein. Ich halte es schon für zweckmäßig, Lars, was du gesagt hast, ne, Asset-Allokation, das heißt im Vermögensmix, gerade kurz laufende Anleihen, finde ich, haben schon ihre Berechtigung, denn wenn es knallt, also die fallen ja nicht von jetzt auf gleich aus, sondern das ist ja letztendlich die einzige Möglichkeit, nominal auch dein Pulver trocken zu halten, wenn du dann mal reinvestieren möchtest. Ne? Also, wenn du also wirklich, gerade wenn du eine Schuldenkrise hast, dann wird wieder der Rand einsetzen. Ja, auch wenn die USA ihr AAA jetzt verloren hat, trotzdem wird der Rand dann einsetzen in kurzlaufende US-Staatspapiere oder Euro-Staatspapiere. Ja, einfach weil das der ultimative Hort kurzfristiger liquider Sicherheit ist. Und nur wenn du die dann hast, ja, oder einen bestimmten Prozentsatz hast, ja, kannst du dann auch entsprechend reinvestieren, weil machen wir uns nichts vor, wenn wir so eine Schuldenkrise haben, dann wird auch wie in der Vergangenheit auch mal Gold abschmieren, ja, zumindest temporär. Und dann ist eben die einzige Anlageklasse, ja, die im Kern hält, ja, und die nominal ihren Wert verteidigt, sind eben kurzlaufende Anleihen bester Bonität. Ja, und deswegen finde ich, haben die zumindest aus strategischer Sicht auch ihre Berechtigung.
Ja, gut. So, danke für eure Meinung hier. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen in die Fragen übergehen, ansonsten schaffen wir die nicht mehr. Jetzt hat sich so ein bisschen was angesammelt.
Unbedingt.
Ich gehe mal gerade durch. Also Überbewertung, Unterbewertung haben wir schon besprochen. Der Christian fragt, Alex, ob du aktuell die Nestle-Aktie kaufen würdest.
Ja, hatte ich ja angesprochen. Die Nestle steht auf einem Mehrjahrestief. Nicht nur beim Aktienkurs, auch bei den Bewertungskennzahlen.
Naja, ob du die kaufen würdest, ist die Frage.
Ja, würde ich auch kaufen, natürlich. Ja, ich habe sie auch gekauft. Also ist jetzt
Du
nicht
hast sie
das.
gekauft.
Ja,
Okay.
und deswegen, man wird den Tiefpunkt sicherlich nie 100% treffen. Ich arbeite oft auch in Tranchen, indem ich eben immer mal wieder mal kaufe. Aber grundsätzlich ist die auf einem Niveau, die für mich absolut attraktiv ist, ja. Jetzt muss
Okay.
man sich natürlich fragen, wenn man, also man ist ja auf dem Mehrjahrestief, ich weiß ja nicht, wie viele Jahre kann man gerne mal zurückspulen. Die Frage ist, was machen denn jetzt so Sparplankäufer, die jetzt in den letzten 10 Jahren immer wieder gekauft haben, jeden Monat? Ja, und jetzt ist es eigentlich interessant auf einem Niveau. Das ist immer so ein bisschen,
Jetzt kannst du den
jeder
Sparplan
ein,
erhöhen.
Jede einzelne, ja, jetzt, ja, für, keine Ahnung, für 1, 2 Jahre oder hast du 10 Jahre lang wirklich jeden Monat zu immer höheren Kursen als heute gekauft. Das weiß man natürlich nicht in der Vergangenheit. Oder jetzt rückblickend weiß man es natürlich nicht. Aber das ist für mich immer so ein Punkt, weswegen ich einfach grundsätzlich erstmal warte, dass ein Unternehmen, eine Aktie in eine gewisse Unterbewertung kommt. Und dann kaufe ich gerne auch mal mit Einmalbeträgen oder würde dann in so einer Phase mit höheren Sparplänen arbeiten. Also statt 10 Jahre lang mit 25 € im Monat, würde ich jetzt vielleicht gleich mal 4.000 € reinkippen und dann eben monatlich 100 € in der Phase, wo es noch unterbewertet ist, die Position innerhalb von 1 oder 2 Jahren aufbauen, dann ist es auch wieder erledigt. Sowas wäre mir viel, viel angenehmer, als jetzt zu schauen. Ja, ich habe jetzt 10 Jahre in die Nestle-Aktie investiert, mit Sparplan, Dividende jetzt mal hin oder her. Und am Ende ist doch wieder alles im Minus, ne?
Ja, Peter, aber das ist halt, ja, du
Weil
bist ja
sie
der
halt auch
Nachteil.
die ganzen Jahre nie günstig war, muss man halt auch sagen, ne? Man hat halt immer sich dann für eine Aktie entschieden, die man immer im Depot haben sollte, weil es eine ganz wichtige Aktie ist, natürlich. Aber sie war nie günstig, und trotzdem hat man Monat für Monat gekauft. Ja. Aber gut, jeder hat seine eigene Strategie, meine wäre es nicht. Und das wissen die meisten auch, die mich kennen. Und ich versuche halt nur mal diejenigen, die so vorgehen, mal darauf hinzuweisen, da gibt es noch andere Ansätze, die man mal verfolgen könnte.
Genau. So, da haben wir noch eine Frage zum Healthcare-Sektor, die habe ich aus meiner Community noch mitgenommen. Ob es hier Sinn machen würde, aktuell einen kleinen Teil seines Portfolios zu investieren, vielleicht sogar durch einen Sparplan, Alex, was du ja ganz gerne nutzt. Und Hintergrund ist der, dass so ziemlich der ganze Sektor leidet. Und ja, dass man, ob man da vielleicht ein bisschen mehr investieren sollte und wie unsere generelle Haltung jetzt so ist. Na, jetzt sind ja noch zwei Einzeltitel angesprochen, United Health und Novo Nordisk. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe einfach einen Fonds auf den Gesundheitsbereich. Einen von BlackRock, auch so ein Covered Call Fonds, der hat irgendwie 110 oder 120 Positionen, den BlackRock Health Science Trust. Ja, damit habe ich halt die ganze Sache abgedeckt und kaufe dann halt mal sporadisch hier und da nach. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Luis, wie ist es bei dir? Healthcare.
Ja, genauso. Ich bin da jetzt kein ausgewiesener Freund von Einzelwerten, wobei ich habe GSK, habe ich noch im Einzelwertportfolio als Pharmawert. Ja.
Okay. Außer dann speziellen Wert, den du kaufst, einen speziellen Fonds oder so?
Ja, den von BlackRock, den du ja schon genannt hast,
Ach so, du
Company
hast den auch,
Lost and
okay.
Fund, um den Healthcare-Sektor abzudecken. Wie gesagt, dieser eine Einzelwert, weil ich eben im Portfolio-Mix auf der Suche eben nach defensiven, aber trotzdem dividendenstarken Titeln, habe ich mir den auch vor ein paar Jahren ins Depot geholt. Und aber das war es jetzt im Mix. Ansonsten bin ich eigentlich nicht jemand, der jetzt gezielt sagt, ich suche mir jetzt Einzelwerte, um mir daraus, weiß ich nicht, ein Branchenportfolio oder so aufzubauen.
Okay.
Das mache ich nicht.
Alex, wie ist es bei dir? Healthcare? Jetzt
Ich habe
kaufen oder nicht
keine
kaufen?
ETFs, aber bei mir ist es halt so, dass durchaus, wenn Branchen untergewichtet sind, unterbewertet sind, dann fallen die natürlich auf, indem man sieht, dass von 30 beobachteten Werten vielleicht die Hälfte im Angebot ist oder so. Das heißt, das ist nicht ein Unternehmensproblem, sondern ein Branchenproblem. Sowas mag ich zum Beispiel lieber, als wenn von 30 Aktien einer ein Problem hat, so wie vielleicht die United Health, die da mit ihren Problemen gerade auftauchen. Ich habe 12 Aktien, habe ich gerade geschaut, aus dem Bereich Gesundheit. Also ist jetzt auch Medizin und so dabei, ne? Aber Gesundheit und so. Und es ist dann in der Tat so, wenn so eine Branche über Monate und Jahre mal durchhängt, dann nutze ich diese Zeit und baue mir dort verschiedene Positionen aus allen verschiedenen möglichen Themen, die es ja auch innerhalb dieser Branche gibt, dann auf, ja. Und da schaue ich halt immer, wie ich es immer mache, ob da eine gewisse Unterbewertung sind, gibt, ob die Werte sicher sind in Form von Dividende, wie es dort aussieht und so. Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit keinen mehr gekauft in dem Portfolio. Auch die beiden genannten haben mich jetzt nicht so interessiert. Die einen da mit ihren Machenschaften, so nenne ich es mal, da bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Die waren allerdings mal wirklich ein guter Wert. Da hat man eigentlich immer darauf gewartet, dass United Health mal irgendwie günstig wird. Jetzt sind sie günstig. Jetzt hat man da ein komisches Gefühl bei, ja, ist da überhaupt alles koscher? Nee, mag ich dann noch nicht so. Und Novo Nordisk habe mich noch nie interessiert. Also weder vorher noch nachher. Die hat so einen riesen Bogen jetzt gemacht über all die Jahre. Also dänische Aktien sind auch so, weiß gar nicht, wie da die Quellensteuer ist, aber hat mich auch noch nie interessiert. Also ich habe da mehr so Quartalszahler, US-Werte, Fresenius, sowas habe ich auch noch. Da habe ich auch gekauft, dann wo die mal Ja, mittlerweile sind die wieder im Plus. Hat sie auch gut erholt. Ja, nö. Ansonsten kann ich zu den beiden Werten jetzt nicht irgendwas sagen, dass man das machen muss oder so.
Okay, gut, dann haben wir noch eine Frage, und zwar, ob wir irgendein Ritual haben, wenn um bestimmte Ereignisse im Depot zu feiern. Beispiel, jede 100.000 Euro mehr im Depot mache ich mir ein schönes Bier auf und genieße es aktiv, schreibt der Mick. Also ich hab da kein Ritual, aber was ich, ich gucke immer auf den Cashflow. Also immer wenn ich einen neuen Tausender für aus den Kapitalanlagen habe, aus den Kapitalerträgen, dann freue ich mich immer 5 Minuten und dann ist gut. Aber würde ich jetzt nicht als Ritual sehen. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Rituale habt, ob ihr euch dann eine Flasche Sekt aufmacht. Oder bei der Dividendenerhöhung oder sowas.
Na,
Durchs.
indirekt habe ich ein Ritual. Ich zweige tatsächlich von allen Zahlungen einen kleinen Prozentsatz ab. Die wandern dann separat auf ein Konto und das ist dann zum, ich nenne es jetzt einfach mal Verballern. Also sei es
Danke.
um,
Wir backen.
ja, ja, sei es für, weiß ich, schönen Abend mit der Frau oder Kurztrip oder weiß ich ja, irgendwas, was das Leben so, die Kleinigkeiten, die das Leben schöner machen. Aber die man sich so, vielleicht im Alltag, was man sich so nicht leistet oder leisten möchte auch. Ja, und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache.
Dann ist ja, lief's ja ganz gut bei dir, weil ich glaube, also bei deiner öffentlichen Berichterstattung, was ich so sehe, haben deine Reiseaktivitäten exorbitant zugenommen im Vergleich zu den letzten Jahren. Oder kommt mir das nur so vor?
Ja gut, da waren jetzt natürlich auch, das war natürlich auch eine geschäftliche Reise. Wenn jetzt hier Zypern, Mainz beispielsweise, das war ja tatsächlich, da war ich als Vortrags- oder als Referent da, ja, aber auch aus familiären Gründen. Ja, und das ist dann natürlich so ein netter Nebeneffekt, klar.
Aber Luis hat auch am Anfang des Podcasts, glaube ich, mal das Wort Flucht irgendwie in den Mund genommen. Bin mir nicht sicher, aber ich hatte es was mit der Reisetätigkeit zu tun. Schon mal ein bisschen Fühler ausstrecken.
Ja.
Aber ja, um auf die Frage nochmal zurückzukommen vom Lars, wir machen das in der Tat auch so. Wir nennen es so bei uns so ein bisschen Meilenstein-Party. Aber wir machen da eigentlich nichts Besonderes. Also es kann jetzt beim Cashflow sein, es kann auch beim Vermögenswert sein oder irgendwas. Selbst wenn wir das Jahr abschließen mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis zu dem, was man am Markt hätte erzielen können, da feiern wir das auch. Das wäre jetzt immer Silvester. Aber ansonsten bei signifikanten Werten, die wir so erreichen, aber da gehen wir dann auch so ganz, gehen wir mal schick essen irgendwie, machen mal Me-Time und so mit Spar oder was auch immer. Also was man nicht so jede Woche sowieso macht, sondern mal ein bisschen was anderes, das machen wir auch. Aber das kommt jetzt auch nicht. Ist jetzt auch nicht jeden Monat wie bei dir, Lars, wo du sagst, wieder ein Tausender mehr Cashflow oder so. Das machen wir schon in größeren Abständen.
Also was ich mache, was mir gerade noch so einfällt, also ich mache das nicht meilensteinmäßig, aber ich habe bestimmte Investments, zum Beispiel habe ich irgendwelche windigen Krypto-Investments, die ich quasi als Sparkonto benutze, um mir irgendwelche exorbitant teuren Sachen zu leisten. Zum Beispiel habe ich immer noch so einen Zero Gravity Flight auf meiner Bucketlist, also wo man mit so einem Airbus mit ein paar Leuten drin ziemlich hoch fliegt und dann diese Schwerelosigkeit erlebt. Der kostet, glaube ich, so ein Flug irgendwas um die 9.000 Euro. Da spare ich gerade in so einem DeFi-Krypto-Account für und hoffe, dass ich das in 2 Jahren buchen kann oder halt auch dann eher nicht, wenn das Geld halt weg ist. Aber genau, sowas mache ich halt. Und dann sind das natürlich auch ganz coole Sachen, wenn man ein bisschen Geld übrig hat und dann das da einfach reinschmeißt in die Casino-Maschine, die Slot-Maschine und dann guckt, was dabei rauskommt. Ja. Gut, jetzt haben wir eine Stunde, 5 Minuten. Jetzt haben wir immer noch ein paar Fragen. Wollen wir noch weitere machen oder wollen Sie fürs nächste Mal aufhalten? Wie sieht es bei euch aus?
Nee, mach ruhig, komm, die Leute geben sich ja Mühe und schreiben, komm, mach.
Genau.
Wir antworten kurz. Ja,
Was?
nein.
Ja, nein,
Okay,
vielleicht,
okay.
weiß nicht. Ja.
Ist ja auch eine besondere Stärke. Ja, da bleiben wir mal bei den Meilensteinen. Also haben wir noch Ziele oder Meilensteine, die wir uns aktuell setzen? Also ich kann für mich sagen, ich habe finanziell eigentlich keine wirklichen mehr. Also aktuell ist eigentlich nur mein größter Meilenstein oder mein Ziel, unsere neue Tochter irgendwie weniger nervig zu bekommen und erwachsen zu kriegen. Also auf einer Nervskala von 1 bis 10 ist sie so aktuell bei 11, glaube ich. Da wäre es halt schön, wenn sie noch ein bisschen älter wird und man ein bisschen mehr mit ihr machen kann. Sie ist 16 Monate alt. Ja, war das aktuell mein Hauptfokus und der Meilenstein, den ich gerne entwickeln würde. Ansonsten finanziell bin ich eigentlich ziemlich durch, ziemlich happy. Da, wenn es steigt, ist okay. 5 bis 10% habe ich ja gesagt. Da bin ich gut dabei. Und wenn nicht, dann ein paar Jahre, dann ist halt auch okay.
Ja, also mir geht es wie Lars. Also nicht die Tochter, sondern was die finanzielle Aufstellung angeht. genau. Und dann verlagern sich die Ziele auch so ein bisschen. Und ja, also jetzt die Kinder ins Erwachsenenalter reinbringen. Jetzt steht dann ja auch nicht mehr so lange der Schulabschluss an und dann Berufswahl etc. Das sind dann die wichtigeren Fragen. Und ja, finanziell, wie gesagt, Allokation steht, Strategien stehen, alles seit Jahren etabliert und läuft dann weiter so in den geordneten Bahnen.
Sehr gut, also auch Familie. Alex, was bei dir?
Ja, in der Tat. Bei mir ist es auch Familie. Also finanziell ist bei mir, ich vertraue ja meiner Strategie und meinen ganzen, was ich da so mache jeden Tag. Deswegen gehe ich davon aus, es wird sich alle 4 bis 5 Jahre irgendwie verdoppeln. Wenn es mir heute schon gut geht, dann gehe ich mal davon aus, dass wenn das Geld sich nicht gleich halbiert von der Kaufkraft her, dann wird es mir in 4, 5 Jahren auch wieder noch besser gehen als heute. Also es muss einfach stetig und kontinuierlich weitergehen. Da mache ich mir keine Sorgen. Ja, das Thema bei uns ist auch, unsere Tochter wird jetzt 14 und wir erwischen uns leider komisch schon oft, wie wir darüber reden. Ich und meine Frau, wie das ist, wenn wir dann mal so zu zweit mal wieder leben. Also wir sind der Meinung, dass unsere Tochter auf jeden Fall nicht bis 25 bei uns lebt. Sie sollte auf jeden Fall früher mal das Vogelnest verlassen. Und das sind so die Gedanken, keine Ahnung, wann ist das? Jetzt hat sie sich schon so Unterlagen bestellt, so für so ein Auslandsjahr. Weiß gar nicht, wir sind eigentlich die ganze Zeit im Ausland. Ich weiß gar nicht, warum sie ein Auslandsjahr machen will, aber vielleicht ein anderes Ausland. Also Kanada, weiß ich nicht, Amerika,
Sie will weg
Australien,
von
solche
euch,
Sachen.
Alex. Sie
Ja,
will weg
das
von
ist,
euch.
nein, wir unterstützen sie ja. Also es soll ja
Achso,
sie
okay.
inspirieren, mal ins Ausland zu gehen. Nicht nur nach Bangkok, sondern mal ein bisschen weiter darüber hinaus, Singapur, keine Ahnung. Und dann mal alleine. Also unser Ziel ist es wirklich, sie frühzeitig in die Selbstständigkeit zu kriegen. Im Sinne von selbstständig leben, ne? Nicht aus der Schule kommen und sagen, wie kriege ich hier Strom und Bankkonto, sondern einfach, dass sie weiß, worauf es ankommt. Vielleicht auch schon eine Passion gefunden hat, wo sie sagt, okay, da könnte ich mir mal was vorstellen. Also sie muss jetzt nicht wirklich per Lidl eine Ausbildung machen oder da anfangen, sondern vielleicht sofort irgendwie ihren Wünschen nachgehen, was wir vielleicht alle früher nicht konnten, sondern einen anderen Weg gehen mussten. Und da sehen wir uns so. Und wenn sie jetzt 14 ist und wir reden von 18 bis 20, dann sind die nächsten 4 bis 6 Jahre sind wir ausgebucht. Also, aber dann, und das sind so unsere Ziele, die rücken so schnell näher, das kannst du gar nicht sagen. Mit den 16 Monaten, Lars, komm, Alter, das ist Pillepalle.
Naja, gut, aber bei uns ja die Entwicklung, also die geht natürlich bei der Kleinen extrem schnell. Es ist echt krass, da kann man ja wöchentlich zugucken, was da so passiert. Das ist ja bei eurer jetzt wahrscheinlich nicht mehr so.
Das geht
Bei
auch
meinem Sohn.
ziemlich schnell, ich sag's dir.
Mein Sohn ist ja schon 13, der hat auch schon wieder ganz andere Themen, aber bei kleinen Kindern, das ist echt total krass, was die für Entwicklungssprünge machen. Aber gut, wollen wir uns nicht verquatschen. Nächste Frage: Was haltet ihr von Covered Call ETFs? Na, das ist natürlich jetzt eine Frage, die im Internet, glaube ich, schon, keine Ahnung, wie viel, 10.000 Mal diskutiert wurde. Also ja, ohne jetzt auf die ganzen Kritiken und einzelnen Sachen einzugehen, ich finde sie voll cool, weil ich halt auf Cashflow aus bin und ich jetzt keine super hohe Rendite brauche, sondern einfach meinen Cashflow absichere und dafür sind die optimal. Klar nimmt man jetzt nicht die ganze Upside mit, ist mir aber auch total egal. Aber man kann sich da so divers aufstellen. Es gibt mittlerweile so viele von den Dingern in unterschiedlichsten Branchen. Ich finde die Dinger einfach nur super und eine klasse Erfindung. Übrigens, zum ersten Mal habe ich die gehört bei dir, Luis.
Ja, ich kann es auch ganz abkürzen, weil genau zu dem Thema habe ich kürzlich mit dem Anton ja eine Podcast-Folge gemacht, einen Einkommensinvestoren-Podcast, wo wir genau darauf eingehen, auf die Kritik. Was an der Kritik ist berechtigt, was ist unberechtigt, wo muss man differenzieren? Und man muss eben auch dazu sagen, Covered Call ist eben nicht Covered Call. Ja? Also Covered Call kann man auf derart viele Arten gestalten. Zum Beispiel der Kassel Trader, der macht ja sein Grid Wheel. Ja, ich mache beispielsweise bei den Edelmetallen auch eine spezielle Form des Wheels, wo eben Covered Calls eine Rolle spielen. Ja, wo ich aber gleichzeitig eben Schutz dafür habe, dass mir eben der Kurs nicht wegläuft und mir alles wegcallt. Also da gibt es auch eine sehr Art große Strategievielfalt. Da kann man eben nicht pauschal sagen, ne, ist gut oder ist schlecht. Ja, aber im Detail kann man es nochmal in der Podcast-Folge nachhören.
Bei den ETFs selbst ist es ja auch nochmal so, also wenn man sich die einzeln anschaut, manchmal heißen die Covered Call ETFs, aber manchmal also siehst du dann in den Strategien, okay, die fahren irgendwie nur 60% Covered Call und den Rest dann nochmal eine ganz andere Strategie. Also
Ja.
selbst die großen Sammelanlagen sind ja in sich nochmal komplett unterschiedlich. Also ja, das ist wirklich Ein Dschungel, kann man sagen. Aber Alex, für dich ist es wahrscheinlich komplett uninteressant, ne?
Ich gehe nicht so gerne in den Dschungel, absolut, ja, ich bin da komplett raus.
Ja, ist ja auch. Ist auch eine kurze Antwort, ist auch gut. So,
Ja.
dann vorletzte Frage. Habt ihr eine Meinung zu Berkshire? Wenn ja, welche? Also, ja. Aktie kennt ja wahrscheinlich jeder. Ich persönlich
Ja,
habe sie
seit
nicht im
der
Portfolio.
Dividendenstreichung bin ich nicht mehr investiert. Das ist schon 800 Jahre her und ich warte noch drauf. Aber ja, ein interessanter Wert, für mich leider nicht so spannend, weil die keine Dividende auszahlen. Ja.
Obwohl sie eigentlich könnten, ne, bei dem ganzen Cashback, den sie vor sich hertragen.
Ja, aber wird ja schon seit 800 Jahren darüber gesprochen und jetzt passiert immer noch nichts. Und ja, nur Performance. Ich hatte die mal ganz früher, aber ich habe dann, wie gesagt, auf Cashflow, auf Dividenden 2012 umgeschichtet und habe die dann irgendwann mal verkauft und ja.
Irgendwann fangen sie wahrscheinlich so wie Facebook an und zahlen irgendwie so eine Alibi-Dividende von ein paar Cent oder sowas, damit sie
Naja,
halt keine Dividende
wahrscheinlich. Ich
zahlen.
denke mal, wenn
Ja.
der oberste Guru da gestorben ist, der Warren Buffett, dann fangen sie an, das alles auszuschütten, weil sie es nicht mehr investieren können.
Genau. Luis, hast
Genau.
du noch eine Meinung
Ja,
dazu?
interessanter als Berkshire selber finde ich ja die Strategien, die Buffett ja selber auch anwendet und immer schon fast ja Covered Calls, beziehungsweise auch Derivate und Einkommens- und orientierte Strategien. Ich mache auch mal im Newsletter. Der ist ja zum Beispiel auch zumindest indirekt in BDCs investiert und andere ausschüttungsstarke Anlagen. Also der Buffett selber ist ja schon zum ganz ordentlichen Teil ein Cashflow-Investor, dass er jetzt natürlich selber nichts ausschüttet aus der Holding, ist eine andere Geschichte. Aber von daher, da kann man sich schon ein paar Sachen mal angucken. Aber ja, für mich fällt er nicht ins Beuteschema. Ne?
Okay. So, dann die letzte Frage von dem Christian, der fragt, welche drei Dividendenaktien sind eurer Meinung nach aktuell sehr spannend und vielleicht auch ein wenig unterbewertet? Also da kann ich es bei mir relativ kurz machen. Ich bin ja, mein Fokus ist aktuell nicht so auf Einzelaktien. Ich habe tatsächlich in den letzten Monaten eine nachgekauft, das war Pepsi. Pepsi habe ich schon seit Ewigkeiten im Portfolio. Und ja, das ist so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Das Unternehmen geht jetzt nicht ganz so gut, aber ich bin noch, keine Ahnung, wie viel. Fast 100% plus oder so. Von daher habe ich da noch mal ein bisschen nachgekauft. Ansonsten, keine Ahnung, andere Werte habe ich aktuell auch gar nicht auf dem Schirm. Da könnt ihr wahrscheinlich mehr sagen, vor allem du, Alex.
Ja, ich mache es kurz, ich mache nicht drei. Das ist, denke ich mal, viel zu umfangreich. Es gibt einfach viel zu viele Werte. Wir hatten vorhin schon Nestle angesprochen. Ich würde mal sagen, ich sag mal, die Lebensmittelbranche, die kann man sich anschauen im Moment. Da gibt es wirklich viele, viele Werte, die unterbewertet sind, weil die alle das gleiche Thema haben. Hohe Kosten, Volumen sinken, Preise steigen oder müssen steigen und dann verkaufen sie weniger Produkte. Und da muss man so schauen, welches Unternehmen kann das ganz gut. Kann also die Margen hochhalten und weiter Umsatz steigern. Das heißt, denen geht es allen unterm Strich nicht besonders gut. Hier findet man viele, viele günstige Werte. Und dann sollte man sich in so einer Krise, wo denn solche Unternehmen leiden, dann einfach mal umschauen.
Luis, was bei dir? Hast du drei Favoriten oder?
Bin ich ehrlich gesagt raus, könnte ich jetzt so aus der
Luis hat
Lawine
leider
nicht
nur acht.
beantworten. Nee. Aber grundsätzlich, was ich auch in meinem Einzelwertportfolio, die Branche, die ich interessant finde, also grundsätzlich interessant finde, sind halt Versicherungen und Versorgung. Weil ich halt hier wirklich ja, Gelddruckmaschinen habe, was das Businessmodell angeht, sehr gut kalkulierbar. Teilweise halt. Ja, jetzt momentan nicht besonders günstig, aber vielleicht da auch auf einen Rücksetzer warten. Ne? Und dann sowas wie, weiß ich nicht, Southern Company, ja, oder Legal in General und sowas. Das ja, ist schon ganz ordentlich.
Super, ja, damit sind wir am Ende. Ich glaube, das war so mit unser längster Stream. Ich glaube, so lange waren wir noch gar nicht dabei. Aber ja, wir
Aber
haben uns ja jetzt auch schon.
sonst immer bin ich ja in Thailand und da wollen wir ja früh Schluss machen. Das ist ja 0
Eigentlich ist
Uhr.
ein
Stimmt.
Armutszeugnis überhaupt, dass
Wir haben ja
wir uns
keinen
hier.
limitierenden Faktor.
Dass wir uns hier gar nicht persönlich alle sehen, weil wir alle in Deutschland sind. Trotzdem machen wir den Stream alle vor Bildschirm hier, vor drei getrennten Bildschirmen auch noch.
Hätte mal gewusst, dass der Luis da so ein Konto hat, wo er sich solche Sachen da gönnt wie Wacken. Da hätte er mal sagen können, Leute, hier IC.
Ja,
Ja,
oder
da wusste ja
sagt man,
keiner.
Partybus und dann
Ja,
durch Deutschland,
sowas.
vielleicht Deutschland fahren und hätten wir von dort aus gesendet direkt. Ne?
Ja, es gibt auch diese Bierfahrräder, oder? Da ist
Ja,
glaube ich mal, da könnte man.
ja.
Gut,
Oh Mann.
ja, sind wir am
Zum
Ende
Abschluss vielleicht
und
noch ein, weil ich vorhin noch gesagt hatte, Zypern. Veranstaltungshinweis, war ich ja dieses Jahr als Referent. War wirklich ein Top-Event an einer wunderschönen Anlage, direkt am Meer gelegen. Gibt es eine Neuauflage, dass man an der Stelle nächstes Jahr geht es auch um Cashflow-orientierte Geldanlage, 4 Tage lang. Auch noch abends Austausch mit Referenten an der Bar, also wirklich eine schöne Mischung, Freizeit und ja, Workshops, Vorträge und ja, Kultur, Zypern, Insel der Aphrodite, kann ich auch, wie gesagt, sehr empfehlen. Unter nurbaresiswahres.de/Zypern findet ihr alle Informationen für das Zypern-Event, Cashflow-Event 2026. Das noch als kleiner Einschub.
Okay, also es kann nicht gut sein, weil ich war nicht eingeladen.
Mal was dran ändern, ne?
Ja, nee, aus Zypern wissen wir ja, kommt ja viel Gutes, vor allem Broker und so. Also ja, kann man sicherlich auf jeden Fall sich mal anschauen. Cool, ja, damit sind wir am
Hat
Ende.
doch gar keinen faden Beigeschmack, so einfach so Zypern.
Nö, eigentlich
Nee.
nicht.
Wenn er jetzt Dubai gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, oh, aber Zypern.
Gut, jetzt wollen wir mal nicht Louis Marketing hier noch am Ende kaputt machen. Aber ist auf jeden Fall, denke ich, ein gutes Event, kann man sich
Auch
auf jeden Fall
schlechtes
mal
Marketing
reinziehen.
ist Marketing.
Ja,
Ja.
genau. Das ist allerdings richtig. Gut, ja, ich hoffe beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, dauert es nicht ganz so lange, bis wir uns wiedersehen. Alex, dir einen guten Heimflug. Und Luis, ja, wir sehen uns ja sowieso.
Auf jeden Fall.
Alles klar, bis dann.
Macht's
Mach's
gut,
gut.
ciao.
Ciao, ciao.